Dankeschön. Ja, die Feindesliebe, die kommt in der Bibel so an einigen unterschiedlichen Stellen vor, aber vor allen Dingen in der Bergpredigt. Es gibt ja so einige Reden von Menschen, die sie berühmt gemacht haben, mit denen man sie so verbindet. Ihr kennt vielleicht die I have a dream Rede von Martin Luther King oder den Spruch von Barack Obama, yes we can, das war auch so eine berühmte Rede von ihm. Und Jesus hat auch eine Rede, ja, für die er einigermaßen berühmt ist, das ist eben die Bergpredigt. Eine Rede, die Jesus auf einem Berg hält, für seinen Jünger, für seine Jüngerin, für eine Menschenmenge, die sich um ihn gesammelt hat. Und da gibt es so einige Sätze oder Themen, von denen man da gar nicht immer weiß, dass sie aus der Bergpredigt sind, die aber auch berühmt sind. Zum Beispiel die Extrameile mit jemandem gehen, jemandem die andere Wange hinhalten und eben auch diesen Satz, liebt eure Feinde. Und die Feindesliebe ist wahrscheinlich eines der berühmtesten Prinzipien oder Werte des Christentums. Das gibt es auch in anderen Religionen, aber die Feindesliebe war immer etwas, wonach Christinnen und Christen in der Geschichte gestrebt haben. Und es ist unter anderem so ein berühmter Satz, weil es ja auch sehr provokant ist und es immer sehr spannend ist, darüber nachzudenken, was bedeutet das denn eigentlich? Und darum heute eben dieses Thema und ich lese dafür mit euch mal den Satz im Kontext, in dem an der Bergpredigt geschrieben ist. Ihr wisst, also Jesus sagt zu der Menschenmenge, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer, die einen sehr schlechten Ruf hatten? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Diese Stelle steht in einem Abschnitt der Bergpredigt, in dem Jesus mit so einigen Vorstellungen aufräumt, die die Menschen damals hatten und wo er ihnen dann zeigt, welchen Wert und welche Prinzipien seiner Meinung nach stattdessen richtig und wichtig sind. Und das tut er eben immer, indem er deutlich macht, welches Denken und welches Handeln bei den Leuten so üblich war, worüber man sich so einig war und was aber eigentlich gut wäre zu tun oder zu denken. Und hier geht es eben um die Liebe zu den Mitmenschen. Jesus sagt, Leute, ihr kennt das, dass man sagt, du sollst deine Mitmenschen lieben oder die eben nahestehen und deine Feinde aber hassen. Das war so Konsens unter den Menschen, darüber war man sich einig. Jesus wendet sich jetzt hier nicht gegen irgendein jüdisches Gesetz, das es schon gab oder so. Es gab jetzt keine feste Regel im Judentum oder unter den Leuten, dass man seine Feinde hassen soll. Es gab ja schon auch die goldene Regel zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber unter den Leuten wurde das eben unterschiedlich interpretiert, was das denn bedeutet. Wer dieser der Nächste denn überhaupt war. Und es wurde von den Leuten eben auch eingeschränkt. So gab es zum Beispiel die Überzeugung, dass die Pflicht zu lieben nur den Menschen galt, die zum eigenen Volk gehörten oder die zu der eigenen Kultur und der eigenen Religion gehörten. Und dann auch noch großzügigerweise den Einwanderern, die sich vielleicht noch der eigenen Religion angeschlossen haben, aber allen anderen nicht. Mein Nächster, das war dann nicht mehr der gerade vor mir ist, der dann gerade vielleicht von mir Hilfe braucht, das sind dann nur meine Glaubensgeschwister. Oder mein Nächster, das war dann nicht mehr der Mensch, dem ich vielleicht auf Reisen begegnete, das war dann der so ist wie ich. Nicht mehr der aus dem anderen Volk, der verletzt im Graben liegt, wie man das ja auch aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter kennt, sondern nur so mein eigenes Beziehungsnetzwerk. Und natürlich war der Nächste dann auch nicht jemand aus einem Volk, mit dem man im militärischen Konflikt lag oder in einem kulturellen Konflikt lag, sondern wenn überhaupt eben nur Einzelne, die dann mit friedlichen Absichten ins Land kamen und die sich auch anpassten. Und ich muss sagen, ich kann diese Interpretation von der Regel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, diese Interpretation kann ich gut nachvollziehen, weil ich, wenn ich ehrlich bin, gestehen muss, dass ich in meinem Alltag oft genug auch so das handhabe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich krasse Feinde hätte, jedenfalls weiß ich davon nicht. Aber es gibt natürlich Menschen, denen man irgendwie als Gegner begegnet, denen man irgendwie feindlich gesinnt ist. Das müssen ja keine Extreme sein, wo man sich gegenseitig aktiv zerstören will, sondern das kann auch viel scheinbar harmloser aussehen oder auch alltäglicher. So alltägliche Gegnerschaften, alltägliche Feindschaften, die entstehen ja ganz, ganz leicht. Und es fängt damit an, mit was ganz Neutralem, dass wir als Menschen einfach Werte haben, dass wir Ziele haben und Meinungen und dass wir uns über die auch identifizieren, dass wir uns daraus eine Identität bauen. Also mir ist etwas wichtig, ich setze mich vielleicht für etwas ein, ich definiere mich vielleicht auch darüber. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann das Engagement für Tiere sein, für die Umwelt, für geflüchtete Menschen, für eine bestimmte Theologie, eine bestimmte Weltsicht, eine bestimmte Politik, eine Art zu leben. Das kann auch meine Familie sein, das kann mein Besitz sein. Das kann einfach etwas sein, was mir wichtig ist, wofür ich mich einsetze, wofür ich arbeite, etwas, dem ich nachstrebe und worüber ich mich eben auch definiere, worüber ich mich identifiziere. Da stehe ich einfach erstmal. Das ist einfach erstmal so, wie wir leben. Und dann begegne ich aber Menschen, die anders sind als ich. Die vielleicht andere Werte haben, andere Ziele verfolgen, sich über etwas anderes definieren und die sich dementsprechend natürlich auch anders verhalten. Und sich vielleicht sogar gegensätzlich zu dem verhalten, was ich gut und richtig finde. Die andere Überzeugungen haben als ich, die vielleicht auch selbstbewusst preisgeben, die für sie einstehen, auch dafür kämpfen und damit eben auch Raum einnehmen, die mir vielleicht auch widersprechen, mit denen ich mich vielleicht auch auseinandersetzen muss, die vielleicht sogar aktiv gegen das arbeiten, wofür ich bin, oder die einfach da sind und anders denken und handeln als ich. Und egal, ob sie mich jetzt aktiv angreifen oder ob sie einfach vielleicht ich ihnen begegne und ich da merke, da ist irgendwas anders, das geht nicht konform mit meinen Zielen, mit meiner Identität, dann kann es passieren, dass ich mich davon bedroht fühle. Dass ich das Gefühl habe, das, was mir wichtig ist, das ist jetzt in Gefahr. Denn sobald ich mich über etwas definiere, ich für etwas einstehe, für etwas kämpfe, dann stören mich ja die, die für etwas anderes oder für etwas Gegenteiliges kämpfen. Dann habe ich den Eindruck, die stehen mir im Weg, die machen mir Hürden in den Weg, die behindern mich vielleicht. Und wenn dann vielleicht noch Versuche scheitern, eine gemeinsame Mitte zu finden, dann hat man den Eindruck, es bleibt eigentlich nichts anderes übrig als Angriff und Verteidigung. Ja, es ist nicht so schön geschrieben hier. Ihr wisst, was ich meine. Und Angriff und Verteidigung. Ob ich jetzt angegriffen werde oder ob ich angreife, ich werde mich verteidigen, die andere Person wird sich verteidigen und vielleicht kommt es dann auch wieder hier zum Gegenangriff. Und so kann das immer weitergehen. Es kann zu so einer richtigen Spirale werden aus Gegenangriff, Angriff, Verteidigung. Irgendwie auf einmal steht man sich gegenüber, weil man das Gefühl hat, die andere Person, die steht mir ja im Weg. Ich muss die aus dem Weg räumen, jetzt nicht wörtlich, aber ich muss irgendwie sie als Hürde aus meinem Leben räumen, damit ich das weiterverfolgen kann, was mir wichtig ist. Und dann bist du aber in einem Kampf eingetreten. Dann wird man verbissen in dem, was man tut. Ich werde hämisch, wenn der Gegenseite Fehler passieren, wenn ich merke, die bekommt ihr Ziel nicht so schnell durch wie ich. Ich werde vielleicht auch weniger kritikfähig, ich werde vielleicht extremer in meinen Überzeugungen, weil ich ja keine Angriffsfläche bieten darf. Und am besten rede ich die andere Seite vor meinen Mitmenschen auch schlecht, damit sich ihnen bloß keiner anschließt, sondern alle schön auf meiner Seite mitkämpfen. Das kann bei ganz großen Themen passieren, bei der Politik kann das passieren, unter unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft. Das kann aber auch ganz normal in meinem Alltag passieren. Zwei unterschiedliche Seiten, die sich bekämpfen und die den Eindruck haben, sie müssen sich gegenseitig angreifen. Wir haben das gesehen, das kann zwischen Nachbarn passieren, wenn es darum geht, wo ist denn die Grenze, wird jetzt hier eine Mauer gebaut oder nicht. Das kann zwischen Kolleginnen und Kollegen passieren. wenn man den Eindruck hat, die eine kämpft für etwas, wofür ich vielleicht nicht einstehen kann. Es kann zwischen Fußballvereinen passieren, zwischen Politikern, Parteieinhängern, aber eben auch zwischen Kultur und Religion und auch innerhalb von Religion. Auch innerhalb von Religion wird sich immer wieder aufs Neue bekämpft, auch innerhalb des Christentums, auch innerhalb von Gemeinden und auch von Familien. Da können ganz leicht Gräben und Feindschaften entstehen. Manchmal oberflächliche, manchmal richtig tiefgreifende. Und dieses Verhalten, diese Spirale von Angriff, von Verteidigung, von Gegenangriff, in diese Spirale spricht jetzt dieses Gebot der Feindesliebe hinein. Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Frage ist ja, wie soll das gehen, wenn man so unterschiedlich ist, dass man das Gefühl hat, man muss sich gegenseitig sogar bekämpfen. Wenn da jemand ist, der für alles steht, gegen das ich einstehe, der mir das Leben vielleicht sogar schwer macht, diese Person, diese Gruppe zu lieben, das kann man doch auch irgendwie gar nicht wirklich befehlen, oder? Liebe ist ja irgendwie auch sowas Ungreifbares. Um aus dieser Spirale rauszukommen, würde ich deswegen mit etwas anfangen, was man direkt sehr praktisch umsetzen kann und was Jesus ja auch erwähnt. Mit dem Gebet. Betet für die, die euch verfolgen. Beten heißt, ich trete erstmal einen Schritt zurück. Ich trete erst einmal heraus aus dieser Logik von Angriff und Verteidigung und ich lasse mich hier gar nicht erst reinziehen. Ich nehme hier schon eine andere Abzweigung. Ich lasse mich eben nicht hineinziehen in diese Spirale von Gewalt und Gegengewalt, sondern ich trete einen Schritt zurück und ich versuche, eine neue Perspektive einzunehmen. Ich versuche nämlich, den Mensch mit Gottes Augen zu sehen. In Gottes Augen ist diese Person erst einmal vor allem Ansehen ihrer Taten, von allem, was sie getan hat, was sie denkt, erst einmal ist sie ein Geschöpf Gottes. Genau wie ich. Ein Ebenbild Gottes, genau wie ich. Geliebt und gewollt. Sich das ins Gedächtnis zu rufen, das kann mich erst einmal wieder erden. Ich habe da nämlich einen Menschen vor mir. Ein Menschen mit Gefühlen und Gedanken, ein Menschen mit einer Geschichte, mit Erfahrungen, die diese Person zu dem gemacht haben, wie sie jetzt ist, mit Gedanken, die sich diese Person macht und vielleicht auch mit Gründen, die sie hat für ihre Überzeugungen, für ihr Verhalten, auch wenn ich sie vielleicht noch so wenig verstehen kann. In ihrer Welt ergibt das vielleicht alles Sinn. Das heißt jetzt nicht, dass alles gut ist, was jemand tut oder dass wir das immer nachvollziehen oder gutheißen müssen. Aber das bedeutet Nächstenliebe auch nicht. Nächstenliebe bedeutet erstmal jemand in einer anderen Perspektive zu sehen. Nämlich aus der Perspektive Gottes eben. Der versucht, den Mensch durch die Augen Gottes zu sehen. Nächstenliebe bedeutet, ihn eben seiner Ebenbildlichkeit gemäß zu behandeln, mit seiner Menschenwürde ihn mäßig zu behandeln, ihn als Geschöpf zu sehen und ihn darum auch nicht zum Feind zu machen, aber auch ihn nicht an ihm zum Feind zu werden. In einem Vers heißt es ja, denn er, Gott, lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Das bedeutet ja im Prinzip, wir können gar nicht immer urteilen, wie Gott jemanden sieht, welche Geschichte er hinter sich hat, was alles noch vor ihm liegt und wir können auch nicht beurteilen, was Gott mit dieser Person vielleicht noch vorhat. Wir wissen erstmal nur, dass diese Person ein Mensch ist und im Gebet versuche ich mich in diese Perspektive reinzustellen. Ich stelle mich in den Wirkungsbereich Gottes. Ich bringe Gott diese Person und ich hoffe und ich vertraue darauf, dass er weiß, was richtig und gerecht ist. Auch wenn ich das nicht immer verstehen kann. Dass er einen anderen Blick auf die Situation hat und dass er um mich genauso weiß wie um die Person, die ich ihm bringe. Und dass es vielleicht sogar in den hoffnungslosesten Situationen vielleicht noch Wege gibt, die Gott mit dieser Person auch geht. Und darum bringe ich ihm diese Person. Damit auch meine Gedanken und Gefühle gegenüber dieser Person. Und darin liegt eben die Chance, dass ich darin auch verändert werde. Denn in dieser veränderten Perspektive werde auch ich ja befreit. Wenn ich an Menschen denke, mit dem ich mehr so im Kopf als jetzt praktisch so eine Feindschaft austrage, gegen die ich arbeite und gegen die gegen mich arbeiten oder gegen das, was mir wichtig ist, teilweise auch aktiv das bekämpfen, was ich wichtig finde oder was ich für richtig halte, dann gab es da Zeiten oder dann gibt es da Zeiten, da beschäftige ich mich wirklich stundenlang mit ihnen. Ich beschäftige mich mit ihren Argumenten, ich beschäftige mich mit ihren Vorgehensweisen. Ich habe schon so viel Zeit in Gesprächen über sie verbracht, damit mich über sie aufzuregen, mich zu ärgern, habe mir ausgemalt, wie ich sie stoppen könnte, was ich ihnen entgegensetzen könnte, habe teilweise sie im Ohr, wenn ich etwas tue, weil ich überlege, wie ich am besten einen Gegenakzent zu ihnen setzen kann. Das heißt, ich lasse diesen Menschen, die ich als meine Feinde betrachte, ich lasse diesen Menschen sehr viel Raum in meinem Leben. Ich lasse mich von ihnen bestimmen, ich lasse mich von ihnen auch treiben. Ich gehe eben in Angriff und Verteidigung. Und aus dieser Spirale, aus diesem Getriebensein rauszutreten, auch dabei hilft das Gebet. Wenn ich eine neue Perspektive habe, wenn ich versuche, den Menschen so zu sehen, wie Gott ihn sieht, erstmal als Mensch mit eigener Geschichte, dann kann ich auch mich als Mensch sehen mit eigener Geschichte, die einfach für das einstehen darf, was sie ist. Ich kann für das einstehen, was mir wichtig ist. Ich kann für auch etwas kämpfen, was mir wichtig ist, ohne dass es zu einem Angriff werden muss. Wir können beide unsere Arbeit machen, ohne uns gegenseitig schlecht zu machen. Vielleicht können wir sogar ins Gespräch kommen. Vielleicht können wir sogar etwas Gemeinsames finden, worauf man sich in der Mitte einigen kann. Das gibt es nicht immer. Nicht immer findet man etwas Gemeinsames, aber wir müssen das auch nicht finden. Die Forderung zu lieben, die gilt trotzdem. Jesus betont, ihr könnt euch nicht aussuchen, für wen das Gebot der Nächstenliebe gilt. Ihr könnt euch nicht aussuchen, wer euer Nächster ist. Ihr könnt der Liebe Gottes keine Grenzen setzen. Euch ist geboten zu lieben, sogar eure Feinde. Das heißt, eigentlich ist Feindesliebe gar nicht groß etwas anderes als Nächstenliebe. Sie ist eigentlich einfach nur universale, allgemeine Nächstenliebe, die niemanden ausschließt, die nicht vorsortiert. Jesus beseitigt mit seiner Forderung eigentlich alles, was diese Feindesliebe, was diese Nächstenliebe einschränken könnte. Und das beinhaltet eben auch die, die scheinbar oder die wirklich gegen uns sind. Und natürlich fällt uns diese Nächstenliebe leichter bei denen, die wir mögen, die uns ähnlich sind, mit denen wir was gemeinsam haben, die uns vielleicht auch wohlgesonnen sind. Und natürlich gehört bei allen anderen mehr Anstrengung dazu. Aber genau das stellt Jesus ja auch heraus. Es ist doch leicht, jemanden zu lieben, der mir wohlgesonnen ist, von dem ich erwarte, dass er mir Gutes tut. Das ist erstmal gar nichts Besonderes. Das ist vielleicht erstmal ganz natürlich. Aber so liebt Gott nicht. Er pickt sich nicht bestimmte Menschen heraus, die ihm besonders sympathisch sind oder die ihm besonders gut gefallen oder die sich besonders so verhalten, wie er es gerne hätte. Seine Liebe gilt allen Menschen. Und das ist immer eine total schöne Botschaft, wenn wir das auf uns selber beziehen. Das ist aber eine ganz schön provokante und auch herausfordernde Botschaft, wenn wir sie auf diejenigen beziehen, die wir vielleicht am liebsten aus unserem Leben verbannen würden. Das ist nachvollziehbar und genau das sollen wir aber durchbrechen mit der Feindesliebe. Und der erste Schritt ist eben das Gebet und die neue Perspektive auf den Menschen, den ich versuche, wirklich als Mitmensch, als Geschöpf Gottes zu sehen, sodass ich ihm ganz anders begegnen kann. Bei dem Gebet und der neuen Perspektive auf unsere Menschen muss es aber nicht bleiben, weil Liebe in der Bibel heißt auch immer, tätig zu werden. Tätige Liebe. Da zu helfen, wo es nötig ist. Damit anzupacken, wo es gebraucht wird. Im Prinzip einfach das zu tun, was gerade dran ist. Das klingt erstmal banal, aber eigentlich ist es das auch. Den Nächsten zu lieben, heißt ganz oft einfach dem zu helfen, der mir gerade vor der Nase herläuft. Und das eben ohne Ansehen der Person. Ohne Vorbehalte, ohne Überprüfung, ob die Person so tickt wie ich, sondern einfach, weil die Person da ist und weil sie gerade dran ist. Weil sie wie jeder Mensch von Gott geschaffen und geliebt ist. Vielleicht kann man eine aufgeladene Situation, in der man steckt, ja auch dadurch herumdrehen oder entladen, dass man dem Feind etwas Gutes tut. Indem man ihm vielleicht hilft, indem man freundlich ist, indem man respektvoll bleibt. Man muss ja nicht unbedingt eine Freundschaft schließen, aber respektvoll, hilfsbereit zu sein, das ist uns auch eben gegenüber unseren Feinden geboten. Und das kann auch einen Gegenakzent setzen, um auch vielleicht den anderen aus seiner Angriffs- und Gegenangriffsverteidigung herauszuholen. Und um dazu in der Lage zu sein, um wirklich zur tätigen Liebe in der Lage zu sein, müssen wir immer wieder hierhin auch zurückkehren. Immer wieder ins Gebet. Immer wieder vor Gott treten, immer wieder versuchen, seine Perspektive einzunehmen auf den Menschen, uns immer wieder von seinen Augen erfüllen lassen, von seiner Liebe, von seiner Perspektive und uns immer wieder dadurch verändern zu lassen. Weil es eben echt schwer sein kann, wenn man reingezogen wird in so Situationen. Aber dann einen Schritt zurückzutreten und ins Gebet zu gehen, das kann uns in eine andere Spirale hineinziehen. Es gibt aber auch Situationen, da scheint es eigentlich unmöglich, jemanden als Nächstes zu sehen oder zu lieben. Wenn mir jemand so viel Unrecht getan hat, dass ich es vielleicht nicht mal aushalte, in der Nähe des anderen zu sein. Wenn ich zum Opfer einer bösen Tat geworden bin. Auch im Alltäglichen, aber ich denke da auch zum Beispiel im globalen Sinne, ich denke da an die Opfer von Krieg zurzeit in Europa, auf der ganzen Welt, vielleicht auch an Opfer von Missbrauch und Gewalt hier in unserem Land, an Menschen, die einfach an anderen leiden, ist da die Forderung nach Liebe die richtige Reaktion? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Liebe nicht missverstehen als Akzeptanz von allem, was eine Person tut. Wir sind nicht aufgefordert, tatenlos bei Unrecht zuzuschauen. Feindesliebe heißt nicht, dass man keine Konsequenzen fordern darf für Fehlverhalten oder dass es nicht auch Unrecht gibt, gegen das man aufstehen darf und muss. Die Forderung nach Feindesliebe darf nicht dafür missbraucht werden, dass man Tätern freie Bahn lässt und dass man Opfer im Stich lässt. Dass man zuschaut, wie Mächtige ihre Macht missbrauchen und anderen schaden, weil gerade dann sind es doch die Opfer von Fehlverhalten, die wir als Nächste vor Augen haben müssen, denen geholfen und denen Recht verschafft werden muss. Die Forderung nach Feindesliebe darf auch nicht missbraucht werden dafür, um von Opfern vorschnell zu fordern, dass sie vergeben und vergessen. Darum kann es auch nicht gehen. Da braucht es immer einen weiten Weg der Heilung und es braucht auch Gerechtigkeit. Das sind so Extremsituationen. Und was Feindesliebe in diesen Extremsituationen bedeutet, das ist nicht leicht zu beantworten, auch nicht unter Christinnen und Christen. Dass Feindesliebe ein christliches Prinzip ist, darin ist man sich meistens noch einig. Nur was das dann bedeutet, da gehen die Meinungen schon auch mal auseinander. Was bedeutet Feindesliebe, wenn ich zum Opfer werde? Wenn ich Zeugin werde von Unrecht? Für manche bedeutet das Pazifismus, also der Verzicht auf Gewalt und das Ertragen von Leid, eben aus Achtung vor dem anderen Menschen. Für andere bedeutet das Aufstehen und Widerstand gegen Leid aus Solidarität zu den Opfern. Wir sehen das auch in der Kirchengeschichte, sind Menschen auch immer wieder zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen, was denn Feindesliebe in so Extremsituationen bedeutet. Denn beides ist richtig. Gottes Liebe gilt allen, auch Tätern, und Gottes Solidarität gilt aber den Unterdrückten und Entrechteten. Beides sind biblische Prinzipien, die uns immer wieder begegnen. Beides sind biblische Prinzipien, die wir eigentlich auch nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Aber sie fordern uns heraus, genau hinzuschauen in solchen Situationen und die Pflicht wahrzunehmen, Unrecht nicht hinzunehmen und gleichzeitig die Warnung zu hören, nicht selbst zum Verfolger oder zur Täterin zu werden. Auch wenn die Frage, was Feindesliebe in so Extremsituationen bedeutet, nicht leicht zu beantworten ist, uns ist aufgetragen, danach zu streben und immer wieder neu zu fragen, wie wir sie denn leben können. In Vers 45 heißt es, wenn ihr so handelt, wenn ihr so tut, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, Söhne und Töchter. Wenn wir bereit sind, unsere Feindschaft zur Nächstenliebe werden zu lassen, dann spiegeln wir damit etwas von Gott wieder. Das ist der Gedanke dahinter. Ein Kollege von uns, Sebastian Rink, hat ein Buch über die Bergpredigt geschrieben und hat darin folgenden Vergleich aufgemacht. Ihr kennt das sicher, dass man zu Menschen sagt, Mensch, du erinnerst mich total an deine Mutter. Wie aus dem Gesicht geschnitten, du siehst genau aus wie dein Vater, so deine Mimik, dein Lächeln, dein Haaransatz, deine Handbewegung, irgendetwas erinnert mich daran. Diese Menschen erinnern uns an ihre Eltern. Sie sind nicht genau wie ihre Eltern, sie sind auch nicht ihre Eltern, aber sie tragen etwas von ihnen in sich. Und so kann das auch mit uns sein. Unser Ziel kann es sein, so zu lieben, dass andere an Gott, den Vater, erinnert werden. Dass irgendetwas an uns nach Jesus aussieht. Dass der Heilige Geist in unseren Gesten wiederzuerkennen ist. Das kann nur Gott durch uns tun, aber wir sind herausgefordert, dem nachzustreben. In diesem Vers heißt es, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt dem nachstreben, ihm immer ähnlicher zu werden. Es ist klar, dass wir das nicht perfekt hinkriegen. Wir sind nicht permanent von göttlicher Liebe erfüllt. Wir haben manchmal auch einfach nichts zu geben. Manchmal haben wir keine Kraft, keinen Willen, keine Kapazität. Manchmal sind wir vielleicht auch einfach ratlos, was Nächstenliebe denn jetzt konkret bedeutet. Aber trotz alledem ist immer wieder zu versuchen, darum geht's. Immer wieder innezuhalten und hier ins Gebet zu gehen. Immer wieder offen dafür sein, eine neue Perspektive zu bekommen, Menschen in einem neuen Licht zu sehen. Uns auszurichten auf Gott und bereit dafür zu sein, dass seine Liebe unser Leben durchdringt. Eine gute Orientierung dabei kann sein, uns Jesus anzuschauen, wie er geliebt hat. Auch das können wir nicht immer eins zu eins auf unsere Situation übertragen, aber vielleicht kann es uns inspirieren. Jesus hatte einen Blick für die Menschen um ihn herum. Er war sich nicht zu schade, um auf Menschen zuzugehen, die anders waren als er, mit dessen Verhalten er vielleicht nicht mal einverstanden war. Er hat es auch riskiert, dass sein Ruf geschädigt wird. Manchmal wurde wahrscheinlich auch der Tagesplan von ihm und seinen Jüngern ziemlich durcheinander gebracht. Und manchmal haben vielleicht auch Leute gedacht, jetzt übertreibt er es aber. Aber genau dazu sind wir herausgefordert, es mit der Liebe zu übertreiben. Dass wir es eben nicht bei ein bisschen Liebe lassen, bei Liebe für ein paar wenige, sondern übertriebene Liebe ist genau richtig. Liebe, die hilft, Liebe, die sieht, und eben Liebe, die betet. Dazu sind wir herausgefordert. Und am besten gehen wir einfach los und probieren es. Amen.